Unsere Welt befindet sich in einem großen Wandel. Wohin wird uns diese Reise führen? Wir wissen es alle nicht. Aber es liegt an jeder einzelnen Person, den Kurs mitzubestimmen. Es liegt an dir, es liegt an mir, es liegt an uns. Es braucht Mut, es braucht neue Wege, es braucht aktive Veränderung. Verändern wir uns selbst, dann verändern wir unser Umfeld. Fangen wir damit an. Jetzt. Change will dich dazu inspirieren. Durch Gespräche mit Menschen, die den ersten wichtigen Schritt bereits gesetzt haben.
Herzlich willkommen beim heutigen Podcast. Diesmal bei uns zu Gast Angela Cooper. Wir kennen uns schon seit einigen Jahren, sind uns immer wieder bei Kongressen und Veranstaltungen begegnet. Ich durfte sie später mal einladen, für eines meiner Bücher Krank oder Gesund einen Beitrag zu schreiben. Sie ist Gründerin der Qigong Akademie Cooper, IQTÖ-Vorstand und vieles mehr. Wir beginnen unser Gespräch mit einem Satz, den sie am Schluss ihres Beitrags geschrieben hat. Wenn du stolperst, lass es Teil deines Tanzes sein. Gehen dann ihre Lebensgeschichte durch, von der Tänzerin zur Qigong-Lehrenden, widmen uns den Themen Qigong, Meditation und Gesundheit, Burnout und schließen mit der Frage ab, wie sie gerne sterben würde. Ganz am Schluss wird sie uns noch zwei Qigong-Übungen vorstellen. Viel Freude beim heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du heute da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich würde wirklich gerne beginnen wollen mit dem letzten Satz des Beitrags in dem Buch, das wir gemeinsam geschrieben haben. Wenn du stolperst, lass es Teil deines Tanzes sein. Ich finde ihn brillantes. Du hast ihn auch ein bisschen natürlich hergeleitet. Es ging um Burnout, aber vielleicht kannst du ein bisschen den Satz mir nochmal erzählen, interpretieren. Bitte.
Sehr gerne. Ja. Ich liebe diesen Satz auch. Leider ist er nicht von mir. Ich habe den irgendwann vor Jahren, was nicht mal mehr gehört oder gelesen, und der hat mich sehr berührt und ist mir immer in Erinnerung geblieben, poppt immer wieder mal auf. Und für mich ist das Schöne dran an diesem Satz, dass einerseits die Essenz für mich eigentlich des Lebens drinnen ist und des Tanzes und damit auch Gesundheit und Krankheit und Leben und Tod eigentlich. Für mich ist da ganz, ganz viel drinnen an Bedeutung. Und zum Beispiel, wenn man jetzt Tanz anschaut, dann kann das wunderschön sein und geschmeidig sein und harmonisch sein, aber es kann auch wild sein und grob sogar sein und abgehackt sein. Das ist alles Teil des Tanzes. Und Tanz kann ganz viel voller Lebensfreude sein und voller Leidenschaft, Ekstase, aber auch voller Trauer und Schmerz sein. Und damit ist für mich Tanz so wirklich wie ein Symbol fürs Leben. Ja. Und die meisten von uns lieben wahrscheinlich, oder viele von uns lieben wahrscheinlich einen harmonischen, geschmeidigen, schön aussehenden Tanz. Aber gleichzeitig ist all das andere eben genauso gleichberechtigt und wichtig für einen Tanz. Und wenn wir immer nur so ein harmonisches Herumhüpfen sehen würden, würde uns wahrscheinlich irgendwann auch super langweilig werden. Und damit ein Tanz sozusagen ganz wird, darf er eben, darf das alles sein. Und damit ist für mich Tanz eben eine wunderschöne Metapher eigentlich fürs Leben, für Kranksein, für Gesundsein, für diese Ausgewogenheit. Und eben dieses Stolpern, das wir vielleicht oft als Scheitern empfinden, das halt ein Symbol für Scheitern ist, wie wertvoll das Scheitern ist und uns Menschen, wenn man sie jetzt rein, oder nicht nur Menschen, alles, was uns umgibt, wenn man sie jetzt sogar nur rein naturwissenschaftlich anschaut, dann ist eigentlich das Scheitern, das uns daher gebracht hat, die Fehler haben uns daher gebracht. Also bei jeder Mutation ist ein Fehler, aber dadurch haben wir uns weiterentwickelt. Und dadurch ist alles entstanden, was entstanden ist, wenn man es jetzt naturwissenschaftlich sieht und in anderen, aus anderen Bildern oder Metaphern oder Systemen, spricht man dann nicht von Mutation oder so, von etwas anderem, aber es ist immer dieses, eigentlich ist das Scheitern, wo so viel Spannendes drinnen liegt, so viel Entwicklung.
Ich habe die ganze Zeit gedacht, die Parallelen zum Qigong, dass man am Qigong-Weg oft scheitern kann, das ist mir klar. Die Buntheit der Aspekte, die du beim Tanz beschrieben hast, das Nicht-Schöne, findest du das auch alles beim Qigong?
Weniger, ich habe über das auch immer wieder mal nachgedacht. Ich finde, dass im Qigong schon sehr im Mittelpunkt das Geschmeidige steht, das Harmonische, aber es gibt auch harte Qigong-Formen. Es gibt auch Qigong-Formen, die auch schon, als wären wir betrunken oder abgehackt eben. Und insofern ja. Weil wir heute halt Qigong oft machen, nicht nur, aber oft machen, um die Gesundheit zu fördern, ist oft dieser weiche, harmonische Aspekt im Vordergrund. Mit der Idee, dass das eben diese Energie wieder nur mehr ins Fließen bringt. Und das ist, wo wir hinwollen, wenn wir Gesundheit suchen, sozusagen aus dieser Sicht heraus. Deswegen glaube ich, ist das oft ein bisschen im Vordergrund, weil wenn das, also im Qigong sieht man es ja so, wenn dieses Qi, die Energie fließt, dann ist die Bewegung auch total geschmeidig und elegant und schaut dazu als Nebenwirkung schön aus. Nicht, weil wir jetzt Tanz machen, nichts gegen Tanz, wie gesagt, ich liebe Tanz. Aber Qigong ist nicht Tanz, das ist schon was anderes. Und das Ziel ist nicht, dass es schön ausschaut, sondern es ist eine Nebenwirkung. Und wenn das alles geschmeidig ist, dann schaut es schön aus. Und dann ist es sehr gesundheitsfördernd. Aber gleichzeitig gibt es immer wieder Übungen, wo es vielleicht genau darum geht, Blockaden zu lösen, wo ich dann da reingehe in das Harte. Und dann haben wir das schon auch drinnen, wenn vielleicht auch nicht so intensiv wie beim Tanz, für meinen Geschmack.
Ich finde und du kannst mir gern widersprechen, ich finde, dass das Tanz so für mich ganz in der Mitte ist zwischen Kunst und zwischen Sport. Also du brauchst wirklich beide Aspekte. Und Qigong ist mehr zwischen, also da ist mehr so ein meditativer Charakter drin, der wahrscheinlich beim Tanz genauso zu finden ist. Aber wie sind da deine Gedanken?
Ja, ich denke auch, dass das Meditative bei vielen Qigong-Formen mehr im Vordergrund steht, weil es eben auch, es wird ja oft auch genannt, Meditation in Bewegung und dem kann ich viel abgewinnen. Das sehe ich durchaus auch so, auch wenn es äußeres Qigong gibt und eben hartes Qigong, aber sehr viele Qigong-Arten haben das in sich, dieses Entspannende und Meditative. Und beim Tanz gibt es auch meditativen Tanz, aber es ist jetzt nicht so im Vordergrund bei vielen Tanzarten. Also das würde ich auch sehen als Unterscheidung. Für mich ist Qigong auch eine Kunst, aber halt anders. Vielleicht ein bisschen mehr wie, ich weiß nicht, es hat für mich nicht so diesen, oder eigentlich gar nicht, diesen Aspekt des unbedingt ausdrücken wollen. Also beim Tanz, finde ich, gibt es so viel dieses, ich will vielleicht mein Innenbild ausdrücken, ich will das mit dem anderen vermitteln, ich will das teilen, ich will diese Energie, ich mache das ja fürs Publikum auch oft, wenn ich, also als Bühnentänzerin. Und will vielleicht auch das spiegeln, was sie in der Welt gerade politisch von mir aus tut und das ist vielleicht ein politisches Statement. Und Qigong kann tatsächlich auch ein politisches Statement
Das hat
sein.
mir so eine.
Genau, und es kann auch für andere sein, aber eigentlich ist ja schon die Idee, ich mache das für mich, ich gehe nach innen, ich muss das nicht nach außen ausdrücken, sondern es ist wieder nur eine Nebenwirkung, wenn dann wer von außen sagt, boah, das ist harmonisch, dann ist es, ja, aber das ist nicht der Grund,
Und
warum
welche Qualitäten der Tänzerin haben dir jetzt am Qigong weg geholfen?
ich. Ja, gute Frage. Einerseits glaube ich ganz, ganz stark das Dranbleiben. Also das ist halt eine Qualität, die ich als Tänzerin auch immer trainiert habe. Ja, einfach nur sagen, okay, ich habe es verstanden, kann ich. Geht nicht. Weder im Qigong noch im
Ich krieg
Tanz.
so Gänsehaut jetzt. Also das ist scheinbar echt ein Thema, ja, das
Das
Dranbleiben,
Dranbleiben, ja, total. Ja. Ich empfinde das schon so. Ja. Und das hat mir sehr geholfen beim Qigong und das auch in die Tiefe gehen. Jetzt nicht einfach irgendwo auf der Oberfläche herumbleiben und sagen, okay, ja, der Ablauf kann ich. Für mich ist auch Tanz, so wie ich ihn verstehe, was in die Tiefe geht. Und dieses in die Tiefe gehen und wirklich forschen, warum geht es in der Bewegung und wie mache ich das zu meiner eigenen Bewegung. Das, obwohl es vielleicht eine Form ist, es gibt ja Formen, wo man von innen heraus sie bewegt, aber wenn es eine Form ist, wie es oft ist, die vom Lernen im Außen sozusagen, wie es ja dann zu meiner eigenen Form machen. Sowohl im Qigong als auch im Tanz, das hat mir auch geholfen, glaube ich. Also das ist wieder so dieser Yin-Yang-Wechsel, dieses ständige Spielen mit Yin und Yang. Das würde ich sagen. Und dann ganz banal, ich merke mal halbwegs okay Abläufe und so Sachen.
Ja, ganz sicher,
Ja, das hilft natürlich.
ja.
Oder ich kann auf einem Bein stehen oder
Ja,
sowas. Aber ja. Und dann habe ich ganz viel verlernt, absichtlich verlernt, um im Qigong einzutauchen.
Von den Tanzaspekten.
Es war für mich wichtig zu verlernen. Zum Beispiel, dass im Tanz, zumindest in der Richtung, die ich in erster Linie gemacht habe, meistens entweder oder gibt. Also entweder ich bin.
Okay.
Dann bin ich. Oder ich bin. Und dann am Anfang habe ich mir gedacht, was ist mit meinem Lehrer? Was ist das jetzt? Ist es jetzt gestreckt? Ist es jetzt gebeugt? Was soll das? Und dann irgendwann habe ich gemerkt, es ist weder noch. Es ist sowohl als auch, vielleicht besser gesagt. Also, und das war schon ein bisschen ein Prozess für mich, das zu akzeptieren, dass da kein Ja oder Nein gibt, sondern sowohl als auch. Ja.
Ich glaube, in dem Beitrag hast du geschrieben, okay, du hast getanzt, du hast erschöpft.
Ja.
Und dann gehst du irgendwo zur Arbeit mit Taschentüchern und erschöpft, und siehst eine hübsche Frau im Park stehen, die sich anmutig ästhetisch bewegt. Ja. Und die du Tanz gemacht hast, also was war alles, was dich da berührt hat an der Frau?
Ja, das ist so spannend, weil ich es eigentlich nicht in Worte fassen kann, weil ich ja eben mich immer mit schöner Bewegung beschäftigt habe und auch schöne oder... Also es gibt genug Tänze, die mich tief berühren und das war anders. Und ich kann es nicht genau erklären, warum. Im Nachhinein würde ich vielleicht sagen, Chi. Ja. Aber gut, Tänzerinnen haben natürlich Chi, also auch wenn sie nicht drüber reden. Ja, ein Haufen Chi, so ist es, aber sie reden halt nicht drüber. Ich kann es nicht genau sagen, weil es war einfach für mich damals wirklich aus den Augen der Tänzerin, dass ich gesagt habe, wow, die Bewegung, das will ich lernen. Ja.
Und du bist vorbeigegangen an ihr oder hast sie angesprochen, hast sie nachher nochmal getroffen?
Ich hab tatsächlich dort gewartet und habe zugeschaut, weil ich so begeistert war und habe dann ein bisschen mit ihr gesprochen und habe dann sofort gesagt, so, das will ich ausprobieren.
Und das war Mitte der 90er Jahre?
Das war, ich und Jahreszahlen, aber Anfang 90er, glaube ich.
Einige Monate her.
ein bisschen her, genau. Ja. Und dann war es für mich auch so, wie ich dann angefangen habe, wo ich mir gedacht, ich wollte eben nur wirklich immer nur rein aus dieser Schönheit der Bewegung, bin ich dranbleiben auch da. Ich bin aus sehr naturwissenschaftlichen Hause kommend und habe mir gedacht, wenn die dann so geredet haben von Herz-Qigong und so, das ist halt der Name. Und dann hat mir irgendwie erzählt, ja, ich habe irgendwie ein Herzthema, deswegen mache ich das. Und ich habe gesagt, was? Wieso so in die Bewegung jetzt speziell fürs Herz sein? Und habe das ganz komisch gefunden. Und dann irgendwann habe ich aber einfach gemerkt, wie unglaublich intensiv das bei mir selbst wirkt. Was Überraschung war, weil ich habe eben immer mich bewegt, intensiv bewegt. Ich habe mich mit Atemtechnik beschäftigt. Das macht man im Tanzen ja auch. Plus ich habe sogar unterrichtet, Atemtechnik, Meditationstechnik. Ich habe unterrichtet, mit Vorstellungskraft haben wir uns beim Tanz auch ganz viel beschäftigt. Und wie das zusammengeht und trotzdem war das völlig anders und ist ganz, ganz viel passiert. Und dann habe ich gesagt, so, das will ich wissen und habe halt noch CCM-Ausbildung dazu gemacht und so ein bisschen und gelesen und geschaut und so und das zusammengebracht.
In der TCM, das ist jetzt ein anderes Thema, oder in meiner ersten TCM-Unterrichtsstunde war sozusagen der Vortrag, okay, es gibt 8 Künste in der TCM, Ernährung, Phytotherapie, Akupunktur, Tai Chi Qigong, Astrologie, Musik, Meditation, noch irgendwas, Kalligrafie.
Ja.
So. Wenn es, also neben Qigong, was sind noch deine Lieblingssteckenpferde bei diesen 8?
Oh. ich finde Akupressur sehr spannend, aber ich es selber anwenden kann, das finde ich immer schön. Also das interessiert mich sehr. Bei der Ernährung zum Beispiel ist für mich auch super spannend, aber es ist ein Thema, wo ich mich nicht so gern damit direkt selbst beschäftigt, sondern mehr für mich war da das Spannende, das bei der TCM-Ernährung, dass ich, kann mich erinnern, damals war ich bei der TCM-Ärztin, aber ich habe mich noch nicht damit beschäftigt. Und sie hat gesagt, naja, auf die Ernährung wäre gut, wenn ich achte. Und ich habe irgendwie so gesagt, ja, ich weiß eh, ich sollte gesünder essen, ich sollte das essen, aber es schmeckt mir gar nicht. Und sie, nein, das sind kleine Sachen, die du nicht essen sollst. Und dann hat es mir aufgezeigt, was ich essen soll, und ich dachte, und das ist das, was mich so beeindruckt hat, dass ich das Gefühl gehabt habe, das passt mit meinem intuitiven Sagen. Kalligrafie finde ich großartig, kann ich nicht, aber finde ich großartig. Musik liebe ich über alles.
Akupressur war interessant für mich, dass du sagst, weil die also auch in einer der ersten Unterrichtsstunden meiner TCM-Ausbildung war dieser Spruch, Phytotherapie ist schwer zu lernen, weil es gibt viele Pflanzen, aber leicht zu beherrschen. Mhm. Akupunktur leicht zu lernen, weil es gibt nur 350 Punkte, schwer zu beherrschen, weil die meinen halt, du musst also Qi übertragen können, so ungefähr, wenn du es chinesisch machst. Ja. Und ich war wirklich, kann ich fast erzählen, ich war 97 in Peking in einer Klinik, ich hatte sowas wie einen Lehrer, den ich gefunden habe, und der hat gearbeitet mit einem zweiten Qigong gemacht, der hat jeden Tag 3 Stunden in der Früh mit seinem Qi gearbeitet und hat wirklich nur 2 Patienten am Tag behandelt. Ja. Und das waren schwere Fälle, also und es war, also es hat eine Schönheit gehabt, dem zuzuschauen. Ja, es hat eine, also das war wirklich berührend. Es war wie ein Naturschauspiel. Also, also es war kraftvoll, entspannt. Also es war einfach perfekt. Ja. Und der hat es gemacht halt ohne die Patienten zu berühren. Ja. Mhm. Wow. Der hat wirklich sozusagen Akupunktur gemacht ohne. Ja. Ich nadel jetzt meine wenigen Patienten am Tag und ich gebe nichts hin, ich gebe nichts weg, ich arbeite mit anderen Techniken. Ja. Aber, aber natürlich glaube ich, für richtig gute Akupunktur, nicht das Niveau, das ich betreibe, sondern das andere, wäre es natürlich gut, Qigong zu machen. Ja. Wie sind da deine Gedanken?
Ja, ich habe das auch gehört. Ich meine, ich selber gebe natürlich keine Akupunktur, bin ja keine Ärztin. Ich mache nur bei mir selbst Akupressur und sage so Akupressur. Also in der Ausbildung macht man ja nicht nur Qigong, sondern ich gebe den Leuten immer so kleine Lebenspflegeübungen mit, wie Akupressur selber anwenden können. Und das ist ja immer verbunden, Qigong, weil es ja eine Qigong-Ausbildung ist. Aber ich habe das auch gehört, dass in China eben Praktizierende zuerst Qigong machen und dass das eigentlich nur, wenn das aufgebaut ist, das ganz viel Einfluss hat auf die Akupunktur. Und ich finde das sehr spannend. Mhm. Und ich finde es auch spannend, dass bei uns immer wieder Qigong vergessen wird. Also oft bei uns wird ja oft von den 5 Säulen gesprochen eher. Da wird schon gar nicht alles mitgenommen und dann wird oft echt alles auf der Seite 5 Säulen unter anderem, dann werden die 4 aufgezählt, die typischen, die bei uns immer gesagt werden. Und Qigong wird meistens dann gar nicht gesagt.
Ja. Aber welche 5 hast du? Ich denke immer in 4. Verhalten, Ernährung, Phytotherapie, äußere Therapien. Ja. Also Akupunktur, Nadeln, Schröpfen.
Ja.
Stimmt, da ist Qigong auch nicht dabei, außer man gibt es zu den äußeren Therapien. Welche 5 hast du?
Also ich meine, ich glaube, es gibt immer so diese verschiedenen Übersetzungen und Zugänge. Ich höre ganz oft oder lese ganz oft, sagen diese 5 Säulen als eben einerseits Ernährung als Medizin, dann Kräuter extra als Medizin, dann Trina, also die Massage eben, Akupressur, Akupunktur als eins, Muskelposition und Qigong Tai Chi Chuan als eins. Aber wir wissen auch nicht, da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, aber jedenfalls fällt mir halt auf, dass Gott, also mir kommt vor, Akupunktur ist sehr bekannt, weil das ist aber wunderschön.
Ja, gerade bei uns im Westen meinst du?
Bei uns, ja, klar. Bei uns im Westen, genau. Und das entspricht spurweit so dieser Vorstellung, ich gehe wohin und es macht mich wieder gesund. Ja. Was auch wichtig ist. Also Yin und Yang, es ist voll schön, dass ich hingehen kann und natürlich macht es eh dann der Körper selbst. Aber diesen, dass ich da Einflüsse von außen kriege, die mir helfen, die mir unterstützen, finde ich wertvoll. Ja. Aber das andere ist immer Yin und Yang. Und das andere ist, was mache ich selber dafür?
Aber es stimmt, weil die, also jetzt ärztliche Perspektive, es gibt von der Ärztekammer verschiedene Diplome. Mhm. Akupunkturdiplom, das haben über 4000, Phytotherapie haben 350, frag mich nicht, es gibt alles Mögliche. Qigong nicht, Meditation nicht. Ja. Also ich wollte gerade erzählen, in der tibetischen Medizin haben sie auch diese 4 oder 5 Punkte, die meistens gesagt werden, und unlängst hatten wir einen Kongress und ein sehr kluger tibetischer Medizin-Yogi hat dann gesagt, nein, es gibt dann noch die Meditation. Ne?
Ja,
und das war ein schöner Punkt natürlich. Ja. Genau. Und dann, also, und zum Wohle der Menschen, die wir behandeln, kann man ja auf jeder der Ebene zurückgreifen. Genau. Man sollte auch keine auslassen. Also jetzt nur Ernährung ist es nicht und nur Meditation ist es auch nicht, aber sozusagen als zusätzlicher Punkt hat er natürlich total recht gehabt. Ja. Also jetzt angepasst an die Menschen, aber es ist schon so ein multifaktorelles Ding.
Ja.
Habe ich total gut gefunden. Und gedacht, okay, das mag ich gerne. Und dann hat er auch unterschieden, Meditation mit Körper, also das ist mehr Pilgern gehen, Niederwerfungen, mit Rede, Mantren sagen, Gebete sprechen oder mit Geist, wirklich so dann die beinharte, stille Meditation. Ja. Ne? Also war klug, was er gesagt hat. Gefunden,
ja, das finde ich immer. Und klar kann man sagen, zum Beispiel Ernährung macht man auch selber, aber Qigong ist halt schon was sehr Also da wirf ich mich ja wirklich mit Körper, Seele, Geist rein. Ernährung ist trotzdem, okay, ich muss kochen, ich muss mich damit beschäftigen, aber irgendwie ist trotzdem wieder von außen. Und diese Selbstwirksamkeit, dass ich
Das
selber
ist
was mache für mich, mit dem ich gesund werde, finde ich ganz wichtig. Und ich glaube, es wird oft übersehen, eben aus dem Grund, weil es wirklich eine große Kunst da ist. Und Qigong hat ja das alles drinnen. Es hat eben Meditation, es hat Bewegung, es hat den Körper, es hat den Geist, also diese drei Schätze, das Bewusstsein, den Körper, die Energie dazwischen. Ich finde, da ist so viel drinnen. Und ich habe immer wieder mit Menschen gesprochen, die eben sehr traditionell gelernt haben, und die haben immer wieder betont, wie wichtig Qigong ursprünglich immer war. Und das glaube ich auch, weil eben so diese Meditation, es hat ja nicht nur was mit mir selbst da, sondern auch mit dem, wie bin ich in Verbindung mit anderen Menschen, mit der Umwelt, mit der ganzen, mit dem Kosmos eigentlich, ja.
Geht für dich Qigong nur die äußere Form? Also du machst deine Übungen, wie man Yoga macht oder wie man das Yoga sollte man ja auch Körper, also aber sozusagen nur die äußere Form ohne den Geist bei der Sache zu haben. Hat das einen Sinn oder nicht?
Ich meine, es gibt Stile, wo das ist. Mir
Okay.
liegt das nicht.
Ja.
Es gibt so einen Stil, wo man sagt, scheinbar, das machen scheinbar Leute nicht mehr im Fernsehen. Mir liegt das nicht. Ich mag diese Kombination, wirklich da einzutauchen. Das, also gerade für mich ist das, sind diese drei, da gibt es wieder, wie bei der TCM gibt es auch beim Qigong immer diese verschiedenen Zugänge, was sind die Hauptsäulen. Aber mir gefällt sehr gut, dass eben Atem, Vorstellung und Körper verbunden sind und bei Körper Schrägstrich Bewegung, je nach Übersetzung. Weil selbst beim stillen Qigong, also wo von außen her nichts passiert, gibt es ja meinen Körper. Und auch wenn es von außen keine Bewegung gibt, ist die Bewegung im Innen. Und es ist immer in irgendeiner Form das Bewusstsein eben dabei. Und sei es, dass ich wirklich ganz bewusst ein Bild nehme und man denkt, ich öffne mich, keine Ahnung, zur Sonne oder mit der Vorstellung von Energie. Arbeit oder einfach nur sozusagen auf das Ein- und Ausatmen zurückgehe, diese tausend Gedanken durch einen setzen, das hat schon echt was Schönes bei mir.
Ich frage es ein bisschen deswegen, weil ich hatte, aber, und ich glaube, das hat aber viel mit Übungen, die überliefert werden, wo einfach schon viele Generationen diese Übungen gemacht haben. Wir hatten mal einen Kongress in Kathmandu, wir waren im tibetischen Kloster und einer der Lehrenden, der hat so eine Tomopraxis, also Tomo heißt, diese innere Hitze zu entwickeln. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber
Nicht wirklich.
also,
Also
das sind so
sind das
Übungen,
die Sachen, wo man mit dem Schnee rundherum schwimmt?
genau, wo man dann
Ja.
als Prüfung dann,
Aber
also
das habe ich
im
noch nicht
Freien,
gemacht.
dann ein feuchtes Tuch und dann sitzt man im Schnee und ich habe jetzt auch noch zwei Pullover an, also ich bin dafür gar nicht geboren, aber und es war wirklich, es war, glaube ich, 2. Januar von irgendeinem Jahr und also es hat, es war tagsüber 8 Grad und also es war nicht warm und also auf jeden Fall machen wir diese Übung und die besteht eigentlich, und das war das Spannende für mich, die besteht aus Atemübungen, aus Körperübungen, das sind hauptsächlich Rotationen und drittens Visualisierungen. So. Und diese drei Dinge hätten wir tun sollen. Und da ich das noch nie gemacht habe, war ich komplett überfordert. Und okay, was tue ich jetzt? Okay, visualisieren lasse ich mal. Ich mache nur die Körperrotationen und die Atmung. Und mir ist warm geworden. Also das
Yes,
Ding
ja, so
war, aber es
einfach.
war einfach, ich glaube, dass diese Übungen einfach so gut waren. Ne? Also es gibt einfach Übungen, die so
Das stimmt, ja.
selbst ohne Geist schon, also
Genau.
das war wirklich eindrucksvoll für mich. Ne?
Und ich glaube eben auch nicht, dass das Geist hasst, eben, dass man irgendwie violette, glitzernde, sonst noch was sieht, sondern es kann eben einfach auch nur sein, okay, ich fokussiere mich jetzt auf die Bewegung.
Also ich war schon bei der Sache. Es
Genau,
war, also ich habe
das.
jetzt nicht an die Mathematik-Hausaufgabe
Genau.
gedacht. Also ich war dort, aber ich habe nicht das, was ich hätte tun sollen,
Ja.
mir alles im Detail, es war mir einfach zu viel. Klar, ich war bei der Atmung, ich war bei der Übung.
Genau, und
Immerhin,
das
ja.
ist für mich auch schon Geist, einfach zu sagen,
Guter Punkt, ja.
zum Beispiel,
Weiter, ja.
ja, zum Beispiel finde ich es oft sehr schön, Qigong auch sehr mit Feinheiten zu üben, also wirklich auf Details zu achten. Nicht, weil es nur so präzise wirkt oder weil es schön sein soll eben, sondern weil das auch Form der Meditation ist, wirklich darauf zu achten, ist die Hand jetzt so oder ist so, und es hat, wenn man jetzt die TCM-Hintergründe dazu nimmt, dann hat es der TCM zufolge ja einen großen Unterschied, ob meine Handhaltung so ist oder so. Und gleichzeitig ist eben der Geist einfach wirklich beschäftigt, wenn ich darauf achte. Und das ist für mich auch Meditation, ja, zum Beispiel. Oder eben auch Musik oder Kalligrafie oder in der Straßenbahn sitzen. Kann auch Meditation sein.
Ja,
unter Umständen.
Ja. Hast du andere Sportarten sonst gemacht? Also
ach, Sport ist, glaube ich, übertrieben, wenn ich sage Sport, aber Laufen, Schwimmen, Radfahren, das Typische schon. Ja, so mehr. Also große Sportarten bin ich nicht. Mein Hauptthema jetzt außerhalb vom Qigong war immer Tanzen.
Ja. Können wir zum Burnout-Thema ein bisschen gehen?
Ja, natürlich, gerne.
Wenn es dir, also wenn es dir recht ist.
Ja, gerne.
Die Vorgeschichte ist, ich habe irgendwie einen Vortrag halten dürfen über Burnout. Das hat mich ein bisschen damit beschäftigt, also Burnout aus Sicht der TCM. Habe dann meine Bücher genommen und in 10 Büchern waren wirklich 10 verschiedene Konzepte. Ja. Also das Ding war echt nicht einheitlich. So. Dann habe ich das medizinisch ein bisschen angeschaut. Okay, also, und dann habe ich mit ein paar Menschen gesprochen und Burnout kennen viele von uns, also das kennen viele von uns.
Ja.
Und eine, es war interessant, die ist da drum gelegen, eine Philosophin, also hat Philosophie studiert gehabt, hat gesagt, Burnout glaubt sie, weil ich habe ihr das erzählt, dass ich so, okay, ich hänge, bin in der Vorbereitung, wie ist meine Essenz? Ja. Sie hat gemeint, für Burnout braucht es 2 Dinge. Es braucht, wenn man es, also wenn die Tätigkeit, die man tut, und das ist ja meistens assoziiert mit Beruf, also es ist nicht, ich habe Liebeskummer und ich weiß nicht, wo ich wohne, sondern also jetzt ist es ja mit beruflicher Tätigkeit assoziiert. Aber wenn die Tätigkeit, die ich ausführe, mir keinen Sinn gibt, dann bin ich eher, hat sie gemeint. Und als zweites habe ich ein Netzwerk, das mich trägt. Meine Interpretation auch mit mir selber natürlich, aber vor allem mit außen, aber diese Sinngeschichte, da hänge ich jetzt, weil Tanz war dein Ding, oder?
Ja.
Warum hast du trotzdem dann...
Ja. Ich war tatsächlich total begeistert, das stimmt, ich habe das heiß geliebt, das Tanzen. Ja, ist eine gute Frage, weil aus dem Modell heraus hätte es dann eigentlich nicht sein können.
Ja.
Stimmt, ja.
Okay, was siehst du dann?
Doch war es so.
Ja.
Kann ich nicht erklären, warum.
Ja, ja.
Vielleicht, es war dann schon gegen Ende hin, dass ich, also ich kann mich noch einen Moment erinnern, wie ich eben eine Aufführung gehabt habe, also es war eine ganze Aufführungsserie, recht eine schöne wirklich, wo wir im Freien getanzt haben und in so einem Ort, Tierpark, aber nicht, wo die Tiere so eingesperrt waren, sondern eben im Freien. Und wir waren wirklich so jeden Tag dort, so dass die Tiere dann auch wirklich zu uns schon gekommen sind. Das war wirklich eine schöne Aufführung. Und ist immer wieder aufgeführt worden. Und als Tänzerin ist natürlich das Lampenfieber was Wichtiges. Vor der Aufführung zu sagen, wow, das geht.
Ja.
Und dann dort ist halt immer abgesagt worden, wenn es geregnet hat, natürlich. Dann ist ja nicht mehr gekommen. Und ich kann mich erinnern, genau nur an den Moment, wo ich mir gedacht habe, hoffentlich regnet es mit Freizeit.
Ja, ja.
Und das war für mich klar, ja, dann, das war der letzte Moment, also, wo ich noch angestrebt habe, weiter zu tanzen. Es ist dann so ein bisschen ausgefädelt, dann ist immer wieder irgendein Angebot dahergekommen, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist voll schön, das mache ich noch. Wirklich schöne Sachen, so wie der Choreograf, wenn ich gesagt habe, ja, ich mache jetzt ein Solo extra für die und so. Dann habe ich gedacht, ja, das mache ich schon noch und so. Vielleicht war das der Grund, dass eigentlich für mich irgendwann das Feuer weg war. Ich habe Tanz schon noch geliebt, aber ich wollte dann irgendwie war dieser Wunsch, das auf der Bühne zu machen, auf einmal weg. Und ohne diesen Wunsch, was mache ich auf der Bühne? Also tanzen kann ich in der Küche immer noch, das mache ich bis heute, aber auf der Bühne bringt es nichts. Und vielleicht war das der Grund. Ich bin dann schon dran geblieben, also nicht von mir heraus, sondern eher, das waren die Umstände. Ja, da noch ein cooles Angebot, das noch, ja, mache ich das halt noch. Vielleicht war das der Grund. So habe ich es eigentlich noch nie für mich durchforstet. Es war nur schon wahnsinnig anstrengend natürlich. Ja. Aber gleichzeitig war ich schon sehr begeistert. Also, ja.
Wobei die meisten von uns nicht ein Leben lang das Gleiche mit der gleichen... Es geht seltenst. Ich weiß gar nicht, ob es ein Glück ist, immer das Gleiche zu machen. Nein. Also TCM mache ich jetzt, liebe ich auch, aber wir sind ja nicht unähnlich. Du schreibst Bücher, ich schreibe Bücher, du machst Podcast, ich mache Podcast, wir machen Vorträge. Also also fächerübergreifend. Und ich glaube, das ist mit verschiedenen Menschen zu tun. Das ist schon eine gute Methode, glaube ich, so variabel zu sein auch. Und dann kann man mehr, einmal macht dir vielleicht das eine mehr Spaß, mal das andere. Also man müsste nicht in 10 Jahren das Gleiche machen beruflich.
Genau. Na, richtig, bin ja. Das sehe ich auch so. Ich glaube, das war für mich absolut die richtige Entscheidung, da aufzuhören. Und Ich finde, für mich ist eben Qigong was, was sehr, sehr viel mit reinnimmt. Weil es hat, es ist jetzt nicht Tanz, aber es hat die Bewegung, ja. Es hat die Verbindung mit anderen Menschen. Auch wenn man sagt, ja, okay, Qigong mache ich für mich selbst, aber in dem Moment, wo ich eine Ausbildung gibt, dann sind wir sehr verbunden. Ja. Ne? Wir können gemeinsam üben, unabhängig von der Ausbildung natürlich. Das hat schon was Verbindendes und dadurch ist für mich da viel drinnen und dann noch viel anderes. Das ist das Schöne dran.
Was macht jetzt für dich einen guten Qigong-Praktizierenden aus, eine gute Qigong-Praktizierende?
Ich glaube, dass es sehr individuell ist. Und ich glaube, es hat ganz viel zu tun mit Eintauchen. Es gibt immer so zum Beispiel die Personen, die so wahnsinnig begabt sind. Also bei den Ausbildungssiegern ist immer, da gibt es so ein paar, wo man denkt, wow, unglaublich. Und dann gibt es andere, die sie vielleicht sehr schwer tun. Mhm. Und eigentlich erst nach diesen ersten 3 Jahren sagt sie dann, wer ist dran geblieben, wer es eintaucht. Mhm. Und das kann sie total, ich würde jetzt sagen, das nicht immer ist. Es gibt manche, die sind hochbegabt und die lassen sich auch voll ein. Ja, ja. Aber oft genug war dann nachher so, dass man dachte, aha, okay, jetzt ist da, ist die Person, die sich schwer da hat, so intensiv eingetaucht, dass da totale Qualität da ist. Ja.
Ich kenne ein paar Menschen, die Qigong so als Weg betreiben und das halt seit 20 Jahren gemacht haben, 30, 40. Und ich finde dann, wenn es dicht wird im Leben, wenn die Krisen kommen, wenn es richtig schwierig wird, das hilft. Also, und dann zeigt sich's, oder ob man gar nicht, ob man gut geübt hat oder ob's, also das ist, dann ist es schön, finde ich. Dann trägt es Früchte in diesen Situationen.
Voll. Finde ich auch. Und ich finde es auch total schön, drum immer wieder dieses Dranbleiben. Mit diesen regelmäßigen Üben wird das ein Teil der eigenen Tour in gewisser Weise und steht uns dann zur Verfügung, wenn man es wirklich braucht. Ja. Das ist wirklich, als wir ein Energiepolster aufbauen und auch Fähigkeiten, wie wenn ich so einen kleinen Blumenstrauß oder wenn man es ein bisschen weniger lyrisch sagen, wie ein Handwerkkoffer mir schon aufbaut, bevor ich ihn noch brauche. Und wenn ich dann dort bin, in der Krise und alles ist grau, dann habe ich auf einmal die bunte Blume und kann dran riechen. Oder eben das Werkzeug, um, wenn alles zusammen auseinanderfällt, um das wieder zu richten. Ja. Wenn ich da anfange mit Qigong mitten in der Krise, kann helfen, ist schwierig, da anzufangen. Ja. Viel schöner, das irgendwie in den Tag reinzubringen. Und meine persönliche Meinung, und da werden wir sicher viele nicht zustimmen, aber ich bin der Meinung, wer Zeit hat zu duschen, hat Zeit für Qigong. Ja. Also ich glaube nicht, dass unbedingt für jede Person der Weg ist, jeden Tag stundenlang zu üben. Ja. Für manche ja. Für andere, also ich habe auch Schülerinnen, die stehen auf um, weiß ich nicht, um 3 in der Früh, weil sie um 5 anfangen zum Arbeiten und dann wollen sie vorher 2 Stunden üben. Wow. Ja. Das kann ich nur bewundern. Und natürlich ist das dann auch spür- und sichtbar. Ja. Aber ich habe auch andere, die üben jeden Tag 5 Minuten, aber dafür machen sie es jeden Tag. Ja. Und genauso wie sie nicht nachdenken, ob sie die Zähne putzen, machen sie es. Ja. Und die haben auch wunderbare Wirkung. Ja. Ja. Also ich glaube, dieses einfach so ein bisschen ein Teil des Lebens werden zu lassen, finde ich extrem wertvoll. Mhm. Und eben, weil es so eine Kombination ist, es ist irgendwie wie so Hygiene für den Körper, für die Seele, für den Geist, das ist alles in Arm. Und,
ich erzähle das eh ab und zu, ich finde es so schön, die Tibeter haben ein Wort für Meditation und das heißt Gom, also das tibetische Wort für Meditation heißt Gom, es heißt aber auch in der Praxis anwenden, also das, was du sozusagen erfahren hast in der Meditation, in der restlichen Zeit anwenden. Ja. Ne? Genau. Und auch bei einem Kongress von tibetischen Medizinen hat dann einer von den guten Leuten gesagt, auf die Frage, welche Meditationen sollen wir ausführen, weil da gibt es natürlich genug, und dessen Antwort war, und von wegen Zähneputzen, ein stilles Gebet, weil hast du Körper und Geist, also du bist in Gedanken bei dem Inhalt des Gebetes, und ein stilles Gebet geht schneller als Zähneputzen. Also das geht immer. Genau. Geht Qigong auch 3 Minuten?
Ja. Ich bin absolut, also ich bin der Überzeugung. Ich glaube schon, dass manche das anders sehen, und das ist ja auch schön, dass es eine Vielfalt an Betrachtungsweisen gibt. Ich persönlich habe für mich so oft schon gemerkt, dass auch sogar in nur kürzerer Zeit ich ganz viel wieder wie so ein Reset irgendwie stattfindet, wenn ich einfach nur mal einen Moment Zeit gönne dafür. Und darum habe ich vorher gemeint, eine Meditation kann auch in der Straßenbahn sein, das passt zu dem. Oder einfach eben so diese tägliche kleine Geschichte. Und je länger ich das mache, desto mehr baut sie das auf. Ja. Ja, vielleicht, wenn ich das erste Mal 3 Minuten mache, vielleicht ist es nicht gleich die Welt. Aber je mehr Erfahrung ich dahinter habe, desto mehr ist es sofort wieder da. Das ist wie beim Pavlovschen Hund. Ja, dann ist sofort der Speichelfluss da, weil das sagen, assoziiert ist mit dem Signal. Und genauso ist auch Menschen, die zum Beispiel sehr viel geübt haben, also die vielleicht eine Zeit lang wirklich eine Stunde geübt haben, wenn die kürzer üben, ist das sofort wieder da, ist meine Erfahrung. Und bei mir selber habe ich es auf jeden Fall erlebt, dass das sehr schnell auch gehen kann.
Und weil jemand, den ich kenne, vielleicht kennst du sie auch, aber die macht gerade für Pensionistenverein, da kommen dann Herrschaften 70 plus und sie rockt da die Bühne als Qigong-Lehrerin. Wenn die noch nicht vorher Qigong gemacht haben, aber eine große Offenheit mitbringen, wie viel körperliche, wie körperlich fit müssen die sein? Also wenn die im Rollstuhl sitzen, geht es trotzdem? Also wo sitzt die Grenze?
Also normalerweise ist die Idee im Qigong, dass das wirklich geht von topfit bis zu bettlägerig. Also es ist, fast alle Übungen sind anpassbar. Also man jetzt zum Beispiel, wenn es in Richtung Kampfkunst geht, das ist ja auch immer so, Qigong ist ja so ein riesen Überbegriff, das ist ja, wie man sagt, ich mache Musik oder so, oder Tanz eben, da gibt es ja so viel. Und wenn ich jetzt irgendwas rausnehme, was irgendwie sehr, wenn ich sage, okay, ich empfinde oder definiere für mich Kampfkunst auch als Qigong, dann wird das vielleicht nicht für jede Person, das ist vielleicht schon manchmal auch sehr herausfordernd, aber es gibt Übungen für jeden Gesundheitszustand, das finde ich auch so schön dran. Und auch für jede, also braucht man nichts, weil so viel Platz passt schon.
Kampfkunst, geht es da sicherlich auch um die philosophischen Fragen, wie man mit Krisen umgeht, nehme ich an.
Ja, ich bin überhaupt keine Expertin von Kampfkunst. Ich habe ein bisschen also ich mag es inzwischen, früher nicht, früher habe ich es schrecklich gefunden, inzwischen tue ich da immer so ein bisschen hineinschnuppern und dort und da ein Seminar machen. Aber ich bin nicht eine Expertin, das nur zum Vorausstellen. Ich kann nur sagen, wie ich es empfinde. Und ich finde es, jetzt habe ich so lange geredet, dass ich nicht mehr sicher bin, ob ich noch bei der Frage bin. Kannst du mir das nochmal sagen?
Kampfkunst. Also es geht mir um die philosophischen, wie man in Krisen umgeht, wenn du, weiß ich nicht, wenn der Nachbar dir Schlechtes will, wenn du jemanden, also dieses ganz normale Alltagsproblematiken, wie sehr hilft dir die Qigong Kampfkunsttraining, mit diesen Situationen umzugehen?
Ich denke schon, dass das ganz viel ist, weil gerade, also ich meine, atypische Kampfkunstrichtung ist das Tai Chi Chuan, das sehr bekannt ist. Und da geht es einerseits, das ist ja auch immer verbunden mit diesen klassischen, mit den Klassikern, mit den chinesischen Klassikern. Und wie man das eben in Bewegung oder in, wieder, je nach Interpretation, in Meditation umsetzt. Und auch viel um das, wie gehe ich eben mit dem um, es kommt was zu mir und stemme mich dagegen oder nehme ich das und lasse das dann so an mir vorbei fließen. Und das, ich glaube schon, je mehr ich das übe auf körperlicher Ebene, dass ich sozusagen einen Angriff nicht abwehr oder zurückschmeiße, oder, also das ist ganz instinktiv und normal, dass man natürlich mit Gegendruck arbeitet. Das ist ja, ich meine, das ist, glaube ich, eigentlich eine gesunde Reaktion, nur in dem Moment, wo die Person stärker ist, hilft es mir halt nichts. Und da zu lernen, okay, ich nehme das auf und dann, also ich nehme es sozusagen aber nicht auf, sondern ich, das kann, glaube ich, schon auch helfen in Situationen, auch bei verbalen Zusammenschlüssen und so. Das würde ich schon so vermuten und ich empfinde es auch so. Genau.
Ein guter Tag in deinem Leben, wie schaut der aus? Was machst du da?
Also, ich liebe es, wenn ich ohne Wecker aufwachen darf. Das ist für mich so ganz ein großes Glück des selbstständigen Arbeitens, dass ich mich von der Sonne aufwecken lassen kann, statt vom Wecker. Finde ich viel besser. Das wäre mir schon mal der Start. Und dann ist für mich relativ wichtig, wie ein Tag anfangen. Also ich versuche, wenn es irgendwie geht, mir da Freiraum zu schaffen für ein paar Rituale. Das heißt, seien das Gedanken, seien das Fragen. Also ich mag zum Beispiel sehr so mit der Frage in den Tag starten, wofür bin ich dankbar?
Ach, voll schön.
Ja, das macht mich tatsächlich gleich glücklich. Ja, super. Ja. Und ich habe das Gefühl,
dass... Gratuliere für die Frage. Nein, also Dankbarkeit ist echt eine schöne Sache.
Ja, weil...
Echt schön, ja.
Ich finde für mich deswegen, weil ich habe, ich meine natürlich, ich habe ein privilegiertes Leben, wie wir alle, mehr oder weniger in gewisser Weise, wenn man sich die ganze Welt anschaut, ich darf sowieso nicht jammern. Und unabhängig von dem gibt es ja aber trotzdem für uns alle, auch Menschen, die privilegiert sind, einfach große Herausforderungen und Momente, wo es schwierig ist. Und auch in diesen herausfordernden Situationen gibt es meistens irgendwas, wofür wir dankbar sein können, denke ich mal, normalerweise. Also ich habe zumindest bis jetzt immer noch was gefunden. Ja, ja. Und das, ich habe das Gefühl, das ist wieder, also wenn wir wieder bei den drei Schätzen sind, das ist sozusagen der Geist, der dann auf die Suche geht. Ja. Das ist wie so eine liebevolle Erinnerung. Mhm. Und das mag ich zum Beispiel, das ist eine meiner Rituale, sehr gern schreibe ich das tatsächlich. Okay. Vielleicht, das macht für mich einen Unterschied, ob ich mir den nur stöhe, die Frage, oder ob ich sogar dann schreibe dazu. Heißes Wasser, in der Früh mag ich gern, Qigong natürlich, am allerliebsten im Freien. Also das finde ich sowieso großartig, die frische Luft, Tagesluft. Und ja, das ist einmal sozusagen dieser Start in den Tag, der für mich wichtig ist. Und ansonsten würde ich sagen, besonders glücklich machen mich Tage, wo ich auf der anderen Seite Zeit habe für meine Liebsten, also meine Familie, liebe Freundinnen, Freunde, meine Kinder, meine Eltern und gleichzeitig, wo ich Zeit habe, an was zu arbeiten, da sind wir wieder bei Burnout, was für mich Sinn ergibt, wo ich das Gefühl habe, ich mache das jetzt nicht einfach nur, um Geld zu verdienen. Ich bin mir dessen bewusst, dass es eine sehr privilegierte Zugangsweise ist, aber ich habe das Glück, dass ich jetzt einen Beruf habe, wo ich immer wieder das Gefühl habe, das hat einen Sinn und das finde ich total schön. Ja. Und wenn ich dann Rückmeldungen kriege von jemandem, dass das jetzt irgendwie einer Krise geholfen hat, das Video, dann macht mich das wirklich glücklich. Und so eine Kombination von beruflich was zu machen, vielleicht irgendwas für mich neu zu entdecken, da ein bisschen zu forschen, ist vielleicht ein großes Wort, aber das... Ich glaube, du weißt, was ich meine. So. Und also so ein bisschen den Geist. Ich habe auch irrsinnig gern am Vormittag, wenn ich das kann, eine freie Zeit, wo ich sage, bewusst, ich gehe da nicht Mails beantworten oder sonst was, sondern...
Du bist auch, also als wir einen Beitrag geschrieben haben, du bist gut, schlecht erreichbar. Also manchmal, du bist einfach nicht ans Handy, was Feines. Ja.
Genau, in dieser Zeit gehe ich nicht ans Handy. Ich habe den Computer nicht eingeschaltet. Ich mache das am Papier. Und lass mir das eigentlich eine Zeit, also diese Zeit ist wirklich, das nenne ich so meine goldene Stunde, wenn ich mir das irgendwie freihalten kann, dann mache ich das, wo ich einfach nur, was auch immer kommt, schon beruflich, aber also sei es Idee für ein Buch oder Video oder also einfach, und da kommt immer was. Es ist noch nie so gewesen, dass man dachte, was mache ich jetzt? Ja. Da kommt immer was und das mag ich zum Beispiel wahnsinnig gern. Also das wären so ein paar Aspekte für einen für mich gelungenen Tag. Also einerseits so die Beziehung zu den Liebsten und aber auch die Beziehung zu der Arbeit, die mich auch glücklich macht. Ja. Natur natürlich, Bewegung, vielleicht am Abend noch tanzen gehen, gut essen.
dieses, keine Ahnung, ich glaube auf Facebook hast du so ein Video über das Jahr, wo du so 10 Sekunden, also 3 Sekunden an einem Platz nichts denkst. Also, schöne Plätze waren dabei, also bist herumgekommen in einem Jahr einfach, also richtig schön.
Und es stimmt, weil du das jetzt ansprichst, das gehört für mich zu einem gelungenen Tag dazu, ist, dass ich rauskomme, dass ich in die Natur komme.
Am Steg, im Schnee, also am Berg, also fast überall.
Ja, genau.
Am Feuer vielleicht nicht, aber sonst waren alle Elemente dort. Ja. Also total nett einfach. Ich dachte, okay, das war ein buntes Jahr auf jeden Fall.
Ja. Und das ist auch was ich schon genieße, und irgendwie, also dadurch, dass ich versuche, jeden Tag ein bisschen in die Natur zu kommen, und es muss nicht am anderen Ende der Welt sein. Im Gegenteil, du weißt, ich versuche nicht zu fliegen und so weiter, aber einfach nur, in Wien gibt es eben so grüne Plätze, und da versuche ich tatsächlich, wenn es irgendwie geht, das täglich zu finden. Und vieles geht von mir aus auch zu Fuß. Das finde ich wieder ein totaler Luxus natürlich. Ja, ich weiß schon, dass das was Besonderes ist und ein Glück ist. Und schätzt es sehr. Genau.
Und diese Sachen, die du aufschreibst, die schreibst du schon seit Jahren auf?
Ja, und oft ist es auch so, dass ich es dann nie wieder anschaue.
Okay, das wäre eine kleine Frage.
Genau. Ja, es gibt oft genug Sachen, ich schreibe und viele schaue ich mir nie wieder an, aber ich habe das Gefühl, dass mein Geist dadurch offen bleibt für neue Ideen. Und manchmal schaue ich mir es dann auch an und arbeite dann weiter an diesen Geschichten. Ja. Und ich glaube, dass so zum Beispiel auch, also auch beim Buch habe ich so ähnlich gearbeitet. Das war zum Beispiel auch ganz eine genussvolle Arbeit. Das war meine Meditation damals, wie ich ein Buch geschrieben habe. Ja. Jeden Tag gleich mal schreiben.
Ja.
Das hat dann was Meditatives.
Ich finde, wie, also von wegen, wer Zähne putzen kann, kann Qigong machen. Ich finde Buchschreiben auch wie Zähne putzen.
Ja.
Also jeden Tag ein bisschen, da kann man auch dranbleiben, oder? Also,
ja, voll.
Also für mich ist das auch so eine, und ich bin so wie die, ich wurschtel da gedanklich herum, finde ich, aber man beschäftigt sich mit einem Thema, man grübelt nicht, also man hat irgendwas Gutes zu tun.
Genau.
Und am Schluss kommt auch noch was raus dabei. Ich finde es total angenehme, angenehme Beschäftigung.
Ja. Finde ich auch. Und ich finde auch das, was du gesagt hast, mit dem eben jeden Tag und dann ein bisschen, ist für mich viel mehr. Ich kenne auch Leute und das beeindruckt mich, die schreiben ein Buch in 3 Monaten.
Ja.
Wow, die nehmen sich 3 Monate Zeit und schreiben das und das ist dann auch gut. Also, aber das kennt die, glaube ich, nicht. Vielleicht probiere ich es einmal. Ich habe ewig gebraucht, weil ich gern eben so dieses jeden Tag und ein bisschen, eine Stunde vielleicht jeden Tag. Und dann wieder überarbeiten. Und ich muss auch mit einem Verlag arbeiten, weil wenn nicht irgendwann einmal sagt, so jetzt gibst du das ab, dann überarbeite ich das mein Leben lang. Und dann.
Und hast du wie ein, also so wie ein Netzwerk an Menschen, die dich dann noch beraten, wo du ein gutes Feedback kriegst? Oder machst du das wirklich, ziehst das durch und dann hast du es fertig, gibst es dem Verlag? Jetzt allein fürs Buch?
Nein, ich habe schon ein paar Leute, sehr, sehr liebe Menschen, die sich die Zeit genommen haben, das zu lesen und mir Rückmeldung zu geben. Und das war sehr wertvoll für mich. Ich glaube, dass ich dadurch auch voll viel gelernt habe.
Das ist schön, gell?
Ja, ist nicht schön, finde ich. Ich finde es ganz wichtig, weil, weiß nicht, ich weiß ja in meinem Kopf, was ich mache. Und es ist mir ein großes Bedürfnis, wenn ich schreibe, das dann auf Verständlichkeit immer wieder zu überprüfen und so einfach wie möglich zu schreiben, aber nur auch nur wie möglich. Also nicht, ich will nicht übervereinfachen, aber ich möchte schon, die Inhalte sind vielleicht komplex, aber ich versuche es auf eine Art und Weise zu schreiben, die einfach ist. Und das finde ich für mich nicht einfach, für meine Leserin hoffentlich schon, für mich nicht. Und da hat es mir natürlich auch geholfen, die Rückmeldung zu bekommen, ob es auch so ist für die anderen. Und da habe ich nochmal viel überarbeitet. Und übrigens, weil du vorher gesagt hast mit der TCM, das war übrigens ein Burnout. Das war übrigens bei mir auch genau der gleiche Auslöser, warum ich überhaupt das Buch geschrieben habe. Weil ich habe damals meine Masterthesis gemacht und wollte eben genau TCM und Burnout. Und dann war ich in der gleichen Situation. Und der hat gesagt, das ist Leberdisbalance, nein, das ist Wasserdisbalance, nein, das ist Feuerdisbalance, das ist Yin-Yang-Disbalance. Irgendwann war ich so, und ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich kann mich jetzt entscheiden. Und ich habe das Gefühl gehabt, das schließt sich alles aus. Es war nicht so, und dann irgendwann haben wir doch so aus.
Was machst du denn?
Ich schaue jetzt, ich habe eigentlich ähnlich wie du gesagt, ich habe mir dann einfach das angeschaut, die verschiedenen Burnout-Modelle, die westlichen, und habe halt
aber
das dann
als TCM angeschaut. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du 7-Stufen-Plan gemacht und fängst beim Yin-Mangel an, wo wir sozusagen bei der, zu wenig Ruhephasen, dann die 5 Elemente durch.
Genau.
Und ich finde auch Metall ist das Erste, finde ich nicht uninteressant, weil Metall ist für mich Po, der Platz, wo man hingehört. Also kann das, und es fängt mit dem Yang-Mangel, hört es dann auf. Also,
ja, und das habe ich vorher natürlich nicht gewusst. Ich habe mir das angeschaut. Also ich habe halt für mich war sehr überzeugend von Burisch, der hat das mit den 7 Phasen entwickelt. Gibt es ja auch verschiedene. Was der Burisch gemacht hat, ist eigentlich, Psychologe, der sich mit dem Thema beschäftigt hat und der hat sich alle Symptome angeschaut und hat das alles, der hat sich praktisch die ganze Literatur, die wissenschaftliche angeschaut und hat das halt dann in 7 Kategorien gebracht, er spricht von Kategorien, die alles, was er da so gehört hat, um ein bisschen Ordnung reinzubringen und dadurch sind sie, er spricht zwar von Kategorien, sagt aber auch, das sind eigentlich Phasen im Sinn von typischer Ablauf. Ja, natürlich ist das jedes Burnout ist anders und hin und her. Und dann habe ich ja gar nicht gewusst, was rauskommt. Ich habe mir einfach angeschaut, der beschreibt das, was war denn das aus TCM-Sicht? Und auf einmal war das für mich total stimmig, diese Yin-Yang-Klammer Anfang und Ende. Und dann eben alle 5 Elemente, was für mich auch total stimmig ist. Warum sollte nur ein Element angesprochen werden? Bringt alle durcheinander. Und dann auch mit man spricht ja normalerweise im positiven Kontrollzyklus, aber in dem Fall ist ja dieser Überwindungszyklus, wo es negativ wird, was überkontrolliert. Oder ich nenne es halt Zerstörungszyklus, weil das finde ich deutlicher das ausdrückt. Und das war dann für mich schon irgendwie ein ganz spannendes Erlebnis zu merken, das passt jetzt zusammen.
Also, wenn du davon ausgehst, der Yin-Mangel ist die Basis. In den Klassikern steht, der Yin-Mangel braucht 7 Jahre. Also das finde ich schon interessant. Also es als Therapie theoretisch, ja. aber das hat eine lange, lange, lange Vorlaufzeit einfach,
ja.
bis es sich dann richtig. Der Rest aufbaut.
Ja,
schon.
Und ich glaube, das ist ja so, ja. oder? Es wird ja auch also so oft, also da ist ja schon so viel passiert, wenn ein Burnout da ist und halt, naja, man wird eben alle mit dem, was uns alles umgibt und das ist einfach herausfordernd, also dass man da mal was übersehen kann. Da. Ja, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.
Ja. Klar, würde ich dich gerne zu zwei Themen noch befragen, auf jeden Fall, zu Gesundheit und Krankheit und am Schluss noch zum Sterben. Ich weiß gar nicht, was das leichtere Thema ist, aber fangen wir mit Gesundheit und Krankheit an. Ich meine, hast du für dich noch eine gute Gesundheitsdefinition?
Nein, ich habe keine Definition. Ja. Ich habe echt keine gefunden. Ich verstehe, dass es wichtig ist, das zu definieren, weil worüber reden wir, wenn wir es nicht definieren? Und gleichzeitig habe ich für mich keine gefunden, also weder kann ich selber es definieren, nur habe ich eine gefunden. Ich habe dann natürlich auch viel darüber gelesen und mich hat keine überzeugt in dem Sinn. Und ich glaube, dessen sind sie die meisten auch bewusst, wenn sie eine Definition machen, dass eine Definition nie alles abdeckt. Und ich finde es ja gut, dass man weggeht von dem, wie es ursprünglich war, okay, das ist Abwesenheit von Krankheit, dass man es nur über das Negative ist, also es fehlt etwas. Also man, das ist, aber ich habe für mich ist es ein bisschen so, wie wenn man sagt, was ist eine gute Beziehung? Ja. Dann kann man sagen, naja, eine gute Beziehung ist, wenn man nicht, weiß ich nicht, wenn man nicht ungut ist zueinander, okay. Also was ist, ist irgendwie sehr, oder wenn man nicht richtig böse ist oder sich nicht absichtlich wehtut, das ist halt eine ganz niedrige Definition und dann hat man mal schnell eine gute Beziehung. Und eine ganz hohe ist vielleicht, ja, man liebt sie dauernd und bedingungslos und man ist super glücklich und dann hat niemand eine gute Beziehung. Mhm. Und bei Gesundheit ist es auch so, oder? Entweder ist es jetzt wie bei der WHO an und dann ist niemand gesund. Ja. Oder ich sage, es reicht, dass ich irgendwie existieren kann. Naja, das ist halt sehr niedrig. Ja. Mir gefällt halt schon dieser Zugang von der TCM gut. So diese Idee, das ist natürlich keine Definition aus westlicher Sicht, aber diese Idee, dass sagt, wenn Qi in Bewegung ist, wenn es frei fließen kann, dann führt es zu Gesundheit und wenn es blockiert ist, dann führt es zu Krankheit. Und was mir daran gefällt, ist einerseits, dass es zwar auch eine Art der Definition ist, aber gleichzeitig viel Freiheit lässt, weil Qi, solange ich lebe, fließt immer. Ja. Das heißt, in gewisser Weise bin ich immer auch gesund, solange ich noch lebe.
Mhm. Und du meinst,
den
habe ich noch gar nicht so durch.
Ja.
Wenn wir gestorben sind, TCM-mäßig aus.
Genau.
Ja, kein Skifluss mehr.
Und solange ich aber noch lebe, fließt Ski, egal wie krank bin. Das heißt, ein bisschen gesund bin ich nach der Definition immer auch.
Ja.
Ich bin nie nur krank.
Ja.
Und gleichzeitig muss ich nicht, es zeigt eben genau das, dass es ein Wandel ist. Es ist nicht nur übers Negative formuliert, nur okay, wenn keine Blockaden sind, dann ist man gesund, sondern na schon, wenn das Ski fließt, dann ist es gesund. Mehr es fließt, desto mehr Lebensenergie, desto mehr Wohlbefinden. Das heißt, es ist für mich recht nah dran. Oder wenn man sagt, das Drei-Schätze-Modell, dass man sagt, es gibt eben also Qing Qi Shen und kann man als Überschrift für ganz viel, wie bei Yin Yang, aber wenn man es jetzt mal für den Körper sagen, also für uns als Mensch sagen, wie könnte man es interpretieren, also wir haben unseren Körper, wir haben unser Bewusstsein und das, was dazwischen ist, das fließt. Und das finde ich auch sehr weich, weil das lässt auch viele Möglichkeiten zu sagen, Gesundheit ist, wenn die in Harmonie sind, dann ist es nicht definiert über ein Fehlen von was und auch nicht ganz unten angesetzt, aber gleichzeitig auch da wieder irgendeine Art von Zusammenspiel gibt es immer. Und da kann ich dann selber auch bei beiden, kann ich selber was dafür machen, damit das, dass diese drei Schätze verbunden sind und das Chief ist. Ja. Das ist auch, nicht nur, aber auch in meiner Hand. Ja. Auch wieder jene Jahre, klar, Einflüsse von außen, aber ich kann auch was machen. Das gefällt mir zum Beispiel an diesen Definitionen recht gut. Und dann wird Krankheit, eben je mehr Blockaden, desto mehr graduell auch.
Ich muss das nur erzählen, weil wir hatten ja diese Buchpräsentation, du warst ja netterweise auch dort und wir haben ja die von den Buchautoren die Namen gezogen und du bist halt leider nicht gezogen worden.
Aber
und
dann, ich habe es irgendwo glücklich stehen. Zuhören können.
Nein, aber du hast so was Nettes gesagt. Ich habe es irgendwo stehen. Man muss nicht immer auf der Bühne stehen, hast du gesagt.
Also, das stimmt, ja.
Aber es war so aus vollstem Herzen, ja. Und du hast ja trotzdem durch deine Anwesenheit die Buchpräsentation bereichert. Das war irgendwie schön. Ja. Also das war so eine Also eine schöne Bescheidenheit auch.
Oh,
ja. Nein, also danke dafür, weil das war also für mich total schön wahrzunehmen. Ja. Also es war irgendwie also schön, dass du da warst.
Ja. Ich war sehr, sehr glücklich, dass ich dort war. Ich habe das echt so genossen. Es war ein schöner Moment.
Ja. Es war schön, gell?
Und auch einfach da zu sitzen und jetzt genussvoll zuzuhören, ja, das war so schön. Also sehr spannend. Und die verschiedenen Zugänge zu hören und zu dem wichtigen Thema, ja. Also das war...
Für mich war es, also natürlich viel Vorbereitung, da. Aber das eines der schönen Dinge, und ich bin ja so ein, ich habe gern meine Ruhe und ich pflege keine Freundschaften oder so. Und dann ist diese Buchpräsentation, und da waren dann sehr viele Menschen, die das unterstützt haben, weißt du. Und es war wie so ein Netzwerk, und die haben da gedacht, okay, wie nett ist das? Also es war schön zu sehen einfach. Ich war dann echt so dankbar auch für dieses, das hat einfach funktioniert, ja.
Und ich habe das total schön gefunden, weil ich, dass du diesen Rahmen geschaffen hast, weil das, ich habe mir vom ersten bis zum letzten Moment, wie bei dem Buch sozusagen dabei war, bei dem Entstehen des Buchs, so irrsinnig achtsam begleitet gefühlt. Ja, und das war ein richtig schöner Abschluss.
Ja, du hast voll fein.
Wirklich da irgendwie dem ganzen Projekt am Wert geben, finde ich.
Ja.
Und nicht nur, das gibt es ab.
Nein. Also mir das Buch ist eins der, und ich bin jetzt am nächsten Buchprojekt schon dran.
Ja,
genau. Ich finde, ich kann da viel lernen durch, weil also manchmal gibt es ja noch eine zweite Version eines Textes. Also ich muss irgendwie dem Buch dienen. Also es geht echt um dieses Buch.
Ja.
Und die meisten können das auch nehmen. Also es ist irgendwie eine schöne Arbeit.
Und ich glaube,
ich habe zum Glück noch ein paar Menschen, die es unterstützen, weißt du, die Lektorin oder da, also ich habe da ein Feedback auch, also nicht Feedback und Rückendeckung schon fast, aber es ist fein, mit so einem kleinen Team von Menschen zu arbeiten, die an der Sache interessiert sind. Ne?
Ja. Und ich glaube, es liegt auch an der Klarheit. Also bei mir war es ja auch so, dass der erste Text einfach ins Buch nicht reingepasst hat.
Ja, aber der war fantastisch, genau. Aber gut, nein, der war, also das war einfach ein total schöner Text.
Genau.
Und wir wollten ihn halt eine Spur anders, ja.
Genau.
Und du hast sofort reagiert, also danke.
Ja, und das ist aber das, was ich auch meine, weißt, also du machst es sehr achtsam und mit Klarheit und mit Achtsamkeit, also das ist dann auch schön und angenehm zu nehmen, ja. Und dann, das Einzige war, dass ich dann relativ in kurzer Zeit dann natürlich was Neues geschrieben habe, aber das war dann auch spannend und ich finde, manchmal sind es genau die Sachen, wo dann auf einmal in kurzer Zeit entsteht dann erst irgendwas.
Ja, danke auf jeden Fall noch.
Danke dir.
Genau. Jetzt lass mich trotzdem mal schauen, weil ich habe da ein paar so Themen, ob ich dich da irgendwas noch fragen wollte. Da würde noch stehen, wie du Qigong in Österreich siehst. Also gibt es, also machen jetzt mehr Menschen Yoga und Pilates oder also die 20-, 30-Jährigen, ist das was du mitbedenkst?
Also machen viel mehr Leute Yoga und Pilates eindeutig, Und es gibt dann, es ist viel moderner.
Ja.
Das ist für mich völlig okay. Es wird immer ganz viel diskutiert, wie macht man sozusagen Qigong so sexy wie Yoga. Ich bin eigentlich froh, dass es nicht so ist. Ich finde, dass Qigong idealerweise vielen Menschen zur Verfügung steht. Das natürlich, weil es einfach so wertvoll ist, also schön ist aus meiner Sicht. Und weil es auch eben für fast alle geht. Also ich habe letztens eine Yoga-Klasse mitgemacht und finde es großartig, nur mir tut jetzt alles weh.
Ja.
Und das geht nicht für jede Person. Ja. Ich bin jetzt nicht völlig unsportlich ich habe trotzdem gedacht, wow. Und da waren auch alle, ich habe mich umgeschaut, das waren eigentlich alle Tänzerinnen, die da mitgemacht haben. Und natürlich gibt es im Yoga auch von bis, das ist mir schon klar, aber grundsätzlich ist Yoga, würde ich mal sagen, oft schon für bereits sportliche Menschen besonders sinnvoll. Und das finde ich schon schön am Qigong, dass da halt ein sehr, sehr niederschwelliges Angebot auch gibt. Gibt es sicher im Yoga auch, da kenne ich mich zwingend aus, aber es ist vielleicht nicht so im Vordergrund. Aber im Qigong gibt es wirklich viele sehr niederschwellige Angebote, die für fast jeden gängen. Und natürlich war das schön, wenn sie ihnen zur Verfügung steht, aber ich denke, es liegt halt vielleicht auch nicht jede Person.
Ja, ja.
Also ich finde es völlig in Ordnung, so wie es ist. Ich glaube, es wird die finden, die denen es gut tut.
Ja,
ich hoffe, das klingt jetzt nicht allzu esoterisch.
Nein, es hat eine Schönheit. Ja. Das ist wie manche Studienfächer, wo man wo du als der Institutleiter sich überlegen kann, okay, will er raus aus dem Orchideenstudium da sein und mehr Studierende oder will er
halt das Niveau halten, das er möchte und da keine Kompromisse machen.
Genau.
Und viele machen das nicht. Und das hat auch eine tolle Schönheit, weil dann bleibt das einfach, was ihm wichtig ist, an Qualität auch.
Genau.
Also ich mag das dann sogar, wenn die das durchziehen, weil das hat dann eine, das hat dann was man sonst verlieren würde, wenn man,
genau.
wenn man sozusagen jetzt Studierende anfüttert und da durchträgt. Ja.
Ja. Ja. Und ich finde, es ist immer eine schöne Balance. Natürlich versuche ich zum Beispiel, wenn ich jetzt das Buch schreibe, mich in meine Leserin, meinen Leser hineinzuversetzen und überlege, was kann die Person wirklich anwenden und brauchen und wie ist das aus ihrer Sicht. Das ist das eine, das ist mir schon wichtig. Ich will nicht an den Leuten vorbeireden. Aber gleichzeitig ist es eben Qigong und nicht irgendwas anderes. Es ist nicht glänzend scheinend und man ist nicht mit super sexy Gewand. Es ist einfach eine andere Kultur und andere Tradition und das wird für mich auch nicht passen. Mhm. Für mich persönlich. Ja. Mhm. Nicht, dass ich sage, Qigong ist beweglich, das lebt. Ja, natürlich darf sie ändern. Mhm. Aber gleichzeitig gibt es eine lange Tradition und ich finde es schon schön, dass das im Qigong doch nur sehr üblich ist, dass diese Tradition schon respektvoll großteils behandelt wird und gleichzeitig, wie gesagt, darf sie sich behandeln. Aber nicht eben dieses, ich verkaufe es und koste, was es wolle und schade drum.
Du wirst dir dann am Schluss noch etwas Praktisches uns präsentieren.
Ja.
Vorher noch gern so diese, weil ich am nächsten Buchprojekt dran bin, nur diese Frage, wie würdest du gerne sterben, sagen wir so, also was immer du antworten möchtest. Dann. Genau.
Naja, am liebsten mit den Menschen um mich herum, die für mich wichtig sind, also mit meinen Liebsten in meiner Nähe und dass ich irgendwie einfach nur mit ihnen teilen kann, was sie mir bedeuten und ja, das war mal, wenn das so wäre, fand ich ganz schön.
Ja.
Das glaube ich war mal das Wichtigste.
Ja. Dann danke ich dir sehr für unser Gespräch.
Danke dir.
Dass du hergekommen bist und darf dir natürlich wünschen, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen.
Danke.
Danke dir vielmals.
Danke dir vielmals. Ich darf dir heute eine kleine Übung vorstellen aus dem Qigong, eine Basisübung. Vielleicht kennst du sie auch und lade dich ein, gleich mitzumachen. Das ist eine Übung, die dich dabei unterstützt, frische Energie aufzuladen, also frisches Qi, wie wir im Qigong sagen. Dazu beginnst du mit den Füßen hüftbreit aufgestellt und dein Körper ist im Lot in der Mitte aufrecht zentriert. Du kannst deinen Atem wahrnehmen, ein paar Atemzüge lang. Und der Atem darf ganz frei natürlich über die Nase ein- und ausströmen. Und vielleicht kannst du wahrnehmen, wie beim Einatmen dein Bauch sich sanft ausdehnt und beim Ausatmen wieder sanft nach innen zieht. Ganz natürlich. Dann die Arme weit ausbreiten mit der Idee, dass du frische Energie, Qi, einsammelst und zum Unterbauch bringst, Energiezentrum Dantian genannt. Und vielleicht ist es so, als würdest du die ganze Welt umarmen. Arme gehen bis zum Horizont. Und du kannst das Qi der Wälder, Meere, Berge annehmen mit dem Wissen, dass genug für alle da, Geschenke annehmen. So als würdest du dich mit dieser Figur, mit dieser Bewegung, mit dem Universum verbinden. Und die frische Energie des Qi darf einströmen und dich nähern. Und sammelt sich im Unterbauch, Energiezentrum Dantian genannt. Und sanft die Aufmerksamkeit auf deine Handherzen legen, über Atemzüge lang. Und kann sein, dass du Wärme spürst oder Kribbeln in den Handtellern. Qigong, sagen wir, ist das Zeichen von Qi, von Lebensenergie in Bewegung. Dann die Hände seitlich bringen, nochmal nachspüren, hinspüren zu den Handtellern. Hohlfäuste bilden. Linkes Bein kommt zum rechten, ich mache es spiegelbildlich zu dir. Zunge, hast du vielleicht gemerkt, legt sich beim Üben möglicherweise oben beim Gaumen an, ganz von alleine. Und hier kannst du es jetzt bewusst nach unten legen. um die Übung zu beenden, Aufmerksamkeit bewusst nach außen lenken, mit dem rechten Bein aus der Übung steigen. Vielen Dank. Es ist eine Basis-Basis-Übung aus dem Qigong, die ich von meinen geschätzten Lehrenden Chen Qimin, Gusette Alexandra und Liu Qingshan erlernt habe, in alphabetischer Reihenfolge. Herzlichen Dank an meine geschätzten Lehrenden. Das ist jetzt die erste Übung und dann möchte ich dir eine zweite Übung vorstellen. Diese zweite Übung basiert auf Qigong-Übungen, die ich eben bei diesen drei geschätzten Lehrenden gelernt habe, ist aber so ein bisschen eine kleine eigene Interpretation, eine kleine eigene Abfolge von Bewegungen, die aber ganz basiert auf dieser Qigong-Tradition. Und dann lade ich dich ein, auch wieder gleich mitzumachen. Du stehst in der Qigong-Grundhaltung, im Lot aufrecht zentriert, mit Himmel und Erde verbunden zugleich. Atem da frei fließen die ganze Übungen durch. Und hier die Idee, als würdest du dich öffnen zum großen Yang des Himmels, zur Sonne, zum Himmel. Und die Idee, diese frische Energie des Qi darf sich verbinden mit der Kraft des Erdes, mit dem Yin der Erde. Und hier aufsammeln die Kraft der Erde. Beim Herzen verbinden sich Yin und Yang und sammeln sich im Dantian, im Unterbauch. Wenn du magst, kannst du diese Bewegung mit dem Atem verbinden oder du lässt ihn frei intuitiv fließen. Das Angebot wäre, wenn du es gern bewusst verbindest, hier ein, hier aus. Hier ein. Und beim Senken wieder aus. Die Hände wieder mit leichtem Abstand vom Unterbauch schweben lassen, Aufmerksamkeit wieder auf die Handteller legen. Wichtiger Akupressurpunkt, Naogong, befindet sich hier. Und lass dich überraschen, auf welche Art und Weise du deine Energie, dein Qi wahrnehmen kannst. Die Hände seitlich, Arme seitlich, Aufmerksamkeit nochmal auf die Handteller, Hohlfäuste binden. Linkes Bein zum rechten, Zunge zu den unteren Schneidezähnen bringen, Aufmerksamkeit bewusst nach außen bringen. Mit dem rechten Bein aus der Übung, vielen Dank. Und ein schöner Abschluss ist immer die Verjüngungsübung am Ende. Hier ist das Bild, dass du das Qi, das du durchs Üben aufgebaut hast, also die Energie, die du durchs Üben aufgebaut hast, verwendest, um dein Gesicht zu waschen, Hals, Brust, Bauch, vorne und hinten verbinden, die Nierenzustimmungspunkte am Rücken massieren, nochmal vorne und hinten verbinden und die Hände zum Unterbauch legen. Und was auch immer du brauchst, um ganz wach zu werden, strecken, dehnen. Vielen Dank.